Das ist nicht schön, wenn man einfach solche Sachen hört, wie das baut mich so auf und deswegen, ich möchte euch so ermutigen. Ich weiß, dass viel mehr passiert, als gesagt wird. Hey, überwind doch einfach mal deine Scheu und deine Scham und gib Gott die Ehre. Steht in der Bibel, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Das gilt nicht nur für die Heiden, es gilt auch, dass du kühn bist und an so einem Sonntag mal sagst, einfach was Gott getan hat. Hey, da sitzen andere drin und die brauchen genau das. Die stehen in einer Situation, wo es nicht vorwärts und nicht rückwärts geht. Und das ist doch ermutigend. Hey, wenn man sieht, wenn Gott so einen, der eigentlich sterben sollte, so wiederherstellen kann. Das stimmt, was wir gesungen haben. Also in ihm ist die Hoffnung und er kann alles. Auch Karin, also wir haben es ja alle gesehen, wie sie am Anfang gekommen ist. Kaum laufen können. Und jetzt fahrt sie mit dem Auto wieder. Und auch solche Sachen mit Versöhnung. Hey, Gott ist wirklich fähig. Gott ist größer als wir denken. Und ja, ich freue mich so sehr, weil eben, es ist ein lebendiger Gott. Er ist nicht irgendwo und kümmert sich nicht oder so. Sondern er ist für uns und er will unser Leben verändern. Ja, ich habe heute Morgen, leg das mal schnell weg, eine Botschaft für euch und zwar, der Titel ist Wege zur Freiheit oder Wege in die Freiheit. Es gibt viele Wege, aber ich möchte heute mal morgen mich auf drei verschiedene Dinge konzentrieren, auf drei verschiedene Punkte, weil ich immer wieder erlebe, gerade in dieser Jahreszeit, wenn es trüb wird, ja, wenn irgendwie so verschiedene Sachen passieren, wie Fasnacht fängt an und ja, dann gibt es so komische politische Situationen und so. Und ich merke immer wieder, dass dann doch relativ viele Menschen mit ihren Gedanken zu tun haben. Und nicht so fröhlich sind, wie wenn es halt jetzt gerade so ein wunderschöner Maimorgen, wo die Sonne aufgeht und alle sind fröhlich und lachen. Aber hey, wir sollen nicht vom Wetter abhängig sein und auch sonst nicht von irgendwelchen Situationen. Ja? Und dieses, was ich heute sage, das ist nichts Neues, das wissen wir alle. Und trotzdem, denke ich, sollte man es immer wieder hören. Es gibt für unsere Gedanken einen Weg in die Freiheit. Du musst nicht mit Bedrückung rumlaufen. Du musst es nicht. Es ist, die Erlösung ist ein vollkommenes Werk. Jesus hat uns erlöst, dass wir wiedergeboren werden können. Ja, er hat uns erlöst, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott haben können und ohne Furcht und Scham vor Gott treten können. Ja, und er hat uns erlöst. Wir glauben dafür, dass wir in seinen Wunden geheilt sind. Und das nehmen wir in Anspruch. Aber nimm doch auch in Anspruch, dass er auch, das heißt, die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Auch in deiner Seele darfst du dich ausstrecken nach Befreiung. So wie unser Leib ist noch nicht endgültig erlöst. Ja, wir kriegen irgendwann erst den neuen Leib dann im Himmel, den ganz Erlösten. Und unsere Seele ist in dem Sinn auch nicht so erlöst, dass sie, wie sie dann sein wird, im Himmel. Und aber die Erlösung der Seele können wir genauso in Anspruch nehmen und bewirken, dass wir erlöste Seelen haben. So wie wir auch in Anspruch nehmen, dass wir geheilte Leiber haben. Wir müssen uns nicht damit abfinden, dass wir eben schwermütig sind, weil die Mutter auch schon schwermütig war und der Großvater auch schon oder was weiß ich. Sondern es gibt die Möglichkeit, wirklich in Freiheit zu leben, freies Denken, einen Frieden haben in unserer Seele. Dafür hat Jesus genauso bezahlt, wie für alle die anderen Dinge, für die wir glauben. Und ich habe einfach das Gefühl, das kommt uns manchmal so ein bisschen abhanden. Ja, wenn wir dann so in dem ganzen Ding drinnen stecken, in dem ganzen Schlamassel, was auch immer das ist, aber ich möchte euch heute Morgen so ermutigen, nehmt das an, genauso wie ihr für die Heilung für euren Körper glaubt. So glaubt auch, dass eure Seele heil werden kann und dass ihr nicht diesen Schwankungen unterworfen seid, wie die Welt das ist. Ja, Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und wer ist in uns? Jesus ist in uns. Also Überwinder ist in uns und durch ihn können wir auch überwinden. Ja? Und überwinden bin noch nicht bei meinem ersten Punkt, aber einfach zu allgemein, es kommt mir immer wieder so vor, dass wir, weil wir so geprägt sind von unserem neuzeitlichen und griechischen Denken, bilden wir uns manchmal ein, ja, wenn wir ein paar Bibelstellen wissen, dann reicht schon. Ja, wir wissen schon, ich könnte jetzt gerade ein paar Sachen abfragen, ja, ich habe keinen Geist der Furchtsamkeit, das können wir alles zitieren. Ja, aber es kommt nicht darauf an, dass du was zitieren kannst, sondern es kommt darauf an, dass es in dein Herz reinsinkt. Und dass du das lebst. Ja, dass du, es geht eben, es ist gut, wenn wir Bibelstellen wissen, aber eben, es ist wie wenn ich zu Hause meine Rezepte irgendwo im Buch drin stehe habe, wegen dem steht noch kein Gulasch auf dem Tisch. Ja? So, und wenn wir uns die Bibel unter den Kopfkissen legen, reicht es auch nicht, sondern das Wort ist ja eine Person, das Wort ist Jesus. Und wenn wir in enger Beziehung zu Jesus sind und zu Gott sind, dann können wir ein freies Leben führen. Ja? Weil wir spüren das ja jeden Tag. Da gibt es ständig diesen Kampf zwischen den zwei geistlichen Welten. Es gibt nur zwei Welten. Es gibt kein Niemandsland und keine Grauzone. Auch wenn wir das manchmal ganz gern hätten, weil da muss man nämlich nicht so konsequent sein. Aber es gibt kein Niemandsland. Es gibt entweder die natürliche Welt oder die geistliche Welt. Und wir können uns entscheiden, wovon wir uns kontrollieren lassen oder beeinflussen lassen. Aber das ist ein Kampf und der findet jeden Tag statt. Fängt schon morgens an, wenn du aus dem Haus gehst. Manchmal vielleicht schon vorher, je nachdem. Ja, also, und ich möchte einfach als Einleitung auch sagen, wir sind keine Opfer. Wir sind keine Opfer. Jesus war das Opfer. Wir sind keine Opfer. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir Sieger sein können. Damit wir Sieger sein können. Nimm es in Anspruch, identifiziere dich damit. Also ich finde, in der natürlichen Welt haben wir mit dem weniger Probleme. Wenn ich so sehe, Leute, die Fußballfans sind, oder? Also FC Bayern-Fan, oder? Ja, genau. Ich will mich hier auf keine Diskussion einlassen, aber weil ich aus Bayern komme, sage ich jetzt mal, ja, Bayern, FC Bayern. Okay, ja, also wenn die gewinnen, dann hörst du überall bei den Fans, wir haben gewonnen. Also du hast gar nichts gemacht. Du bist vom Fernseher gesessen, hast vielleicht deine Beine auf dem Tisch und ein halbes Bier in der Hand und eine Tüte Chips. Sonst hast du nichts getan. Aber wir haben gewonnen. Und bei manchen geht es sogar so weit, der Tag ist gerettet, wenn wir gewonnen haben. Und der Tag ist auch hin, wenn wir verloren haben. Jetzt haben sie gerade verloren. Ihr seid trotzdem da. Ja, aber siehst du, daran können wir uns orientieren, was es ist, sich mit etwas identifizieren. Und da kannst du doch genauso mit Jesus machen, sagen, hey Jesus, wir haben gewonnen. Wir sind Sieger. Ja, weil er es für uns getan hat. Aber wir sind Sieger. Wir können uns einhaken und davon profitieren. Und das in Anspruch nehmen für uns und müssen nicht mit gebeugten und gesenkten Haupt rumlaufen und schlaflose Nächte haben und so weiter und so weiter. Und ich habe heute Morgen einfach mal drei Punkte und der erste ist, es fängt damit an, dass wir die Wahrheit erkennen. So wie ich es jetzt vorher gerade gesagt habe, die Wahrheit ist eben, dass wir wissen, dass Freiheit uns gehört. Und wir lesen im Johannes 8, Vers 31 bis 36. Hey, das Zeug hilft wirklich. Also Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemand Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Es ist eine harte Rede, ja, wo Jesus hier geredet hat, aber ich habe das Ganze, die ganzen Verse gelesen, weil die meisten Christen, die haben, die können auch diesen einen Vers zitieren, ja, die sagen, die Wahrheit macht mich frei. Ja. Und das, wenn du es nur als Schlagwort benutzt, nützt dir genauso wenig als wir alle anderen Sachen, die man nur als Schlagwort benutzt. Die Wahrheit macht frei, aber sie macht nur frei, wenn sie erkannt wird. Ja, sie muss erkannt werden und ergriffen werden. Es ist auch hier kein Automatismus. Nur weil ich mal was gelesen habe, also die Wahrheit gelesen habe, die Wahrheit dieses Wort Gottes, macht es mich nicht frei. Ich muss dabei bleiben, ich muss es reinlassen in mein Inneres und muss es verdauen, muss darüber nachdenken und dann macht es mich frei. Das ist das Erste, sie muss erkannt werden und dann ist die Wahrheit auch eine Person. Auch hier wieder, es geht nicht um eine Theorie, sondern um die Gemeinschaft mit Gott. Die Pharisäer, die haben ja, ich meine, die waren ja schlaue Leute, das war die geistliche Elite, die kannten die Tora, die haben alle Gesetze auswendig gewusst, die haben eigentlich alles gewusst. Und trotzdem waren sie so verblendet und sie haben Jesus nicht erkannt. Und wir müssen auch aufpassen in unserem Leben, dass wir nicht so schlau sind, alle vier Bibelverse wissen und dann läuft Jesus irgendwo, will Jesus irgendwas machen und wir erkennen ihn gar nicht. Und dann wird man auch noch hochmütig. Ich meine, sie haben, und Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann sagen sie, ja, wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Wir waren ja nie jemanden Sklave. Hallo, die waren gerade Sklaven von den Römern. Gerade in dem Moment. Ja, die waren über mehrere Jahre in Babylon. Die waren andauernd versklavt. Deswegen haben sie ja so geschrien nach dem Retter und deswegen haben sie ja eigentlich gewollt, dass wenn der Messias kommt, das ist der, der uns von den Römern befreit, das war ganz klar. Und vor lauter ihrer Theorie haben sie Gott nicht erkannt, haben sie Jesus nicht erkannt. Und dann sagen sie, ja wieso sagst du zu uns, ihr sollt frei werden. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Also hier sagt Jesus, hey, ist es nicht auch bei euch, sagt Jesus, euch Pharisäer, ist es nicht ein Automatismus, nur weil der Abraham euer Urgroßvater ist, seid ihr noch lange nicht wie er. Er war der Vater des Glaubens, deswegen habt ihr noch lang keinen Glauben. Verstehst du? Also eben, es geht nicht einfach automatisch. Ja, und sie sagen ja, sie sind Nachkommen Abrahams, aber später sagt Jesus, euer Vater ist nicht der Abraham, sondern der Teufel. Also Jesus ist manchmal ganz schön knallhart in dem, was er sagt, weil er ihnen klar machen wollte, eben, er sagt auch hier, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Also wir können auch nicht sagen, ja, ich bin ja Christ und dann machen wir, was uns passt. Ich bin ja so frei, ich kann ja machen, was ich will, der Blitz trifft mich ja nicht. Nein, Gott sei Dank trifft er uns nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir leben können, wie wir wollen. Und es ist eben so, wir sind der Sünde Sklave, wenn wir Sklaven sind, dann sind wir unter der Herrschaft von etwas. Das heißt, wir sind nicht frei. Oder? Aber Jesus will, dass wir frei sind. Ja, die Pharisäer, die wussten viel, aber sie haben nicht Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und sie haben nicht den Willen Gottes gesucht. Sie haben gedacht, sie erfüllen ihre Vorschriften. Und das nennt man bei uns gesetzlich leben, einfach wenn man die Vorschriften erfüllt. Aber Gott lechzt nach Beziehung. Und wir sollten auch danach lechzen. Im Psalmen steht, wie der Hirsch lechzt nach lebendigem Wasser. So sehnt sich mein Herz nach dir, oh Gott. Das ist aus dem Innersten von jemandem, der wirklich nach Gott sucht und das sollte unser Verlangen sein. Und dann kommt auch Freiheit in unser Leben rein. Und ich möchte heute Morgen an dich appellieren, dass du darüber nachdenkst, was ist heute Morgen für dich die Wahrheit, die dich frei macht? Was ist es heute Morgen? Mit was hattest du zu tun die ganze Zeit? Es könnte, die Wahrheit könnte sein, dass du dich schwach fühlst. Und in der Bibel steht, der Schwache spreche, ich bin stark, weil Gott in dem Schwachen mächtig ist. Dann wäre das heute Morgen für dich die Wahrheit. Du bist nicht auf deine eigene Kraft angewiesen, sondern Gott ist in dir und mit dir und hilft dir zu überwinden. Vielleicht ist heute Morgen die Wahrheit, die dich frei macht, dass du von Gott geliebt und angenommen bist. Vielleicht leidest du unter Ablehnung, vielleicht bist du abgewiesen worden von Menschen oder so. Und dann kannst du sagen, die Wahrheit ist für mich, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin, und ich bin nicht ein Niemand. Ich bin jemand, ich bin geliebt, ich bin genauso, wie Gott mich haben wollte. Das wäre dann die Wahrheit für dich, und dann kannst du in den Spiegel schauen und sagen, hey, Gott ist mit dir, weil er in dir ist und für dich ist. Das wäre dann die Wahrheit für dich heute Morgen. Und du kannst, weißt du, eben, und es geht jetzt wirklich darum, das geht dann auch in meinem zweiten Punkt hauptsächlich darum, hier ist der geistliche Kampf. Worüber denkst du nach? Wenn du über die Wahrheit nachdenkst, dann wird die Wahrheit dich frei machen. Ja, ich habe diese Woche zwei Sachen gehabt, Termine gehabt, wo ich echt gedacht habe, das ist einfach so nicht mein Ding. Das ist so nicht mein Ding. Aber ich muss halt manchmal auf Sachen hingehen auch oder auf öffentliche Sachen oder so, wo ich halt einfach muss. Und dann ist für mich auch immer dieses, dann kommt das Frühere. Ja, wer bist denn du schon? Und die können auch ohne dich leben und das brauchst du überhaupt nicht machen. Und überhaupt, und dann bist du dann dort und dann hängst du alleine rum, alle anderen haben irgendjemand dabei und was? So da, 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 da. Es geht jedem so. Wenn du glaubst, ich lebe anders wie du, dann hast du dich aber getäuscht. Ich stehe hier nicht in meiner eigenen Kraft, sondern weil mich Gott in dieses Amt eingesetzt hat, predige ich euch. Aber morgen muss ich es auch selber tun. Genau wie ihr. Also kein Unterschied. Und da habe ich bei diesem zweiten, jedes Mal vorher wirklich habe ich gedacht, Hedwig, jetzt hab dich nicht so, jetzt machst du das einfach. Und habe richtig gemerkt, wie es mir was ausmacht. Und da musste ich die Wahrheit rausfinden. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Gott mit mir ist. Und dass ich mich da sehen lassen kann, weil Gott mit mir dahin geht. Und wir gehen da zusammen hin und dann erfüllen wir diese Pflicht. Und dann ist das gut. Ja, und wenn ich mich dann von dem anderen beeinflussen lasse, dann bleibe ich daheim und hinterher habe ich schlechtes Gewissen. Also, nachdenken und dann umsetzen. Ja? Vielleicht ist eben die Wahrheit für dich heute Morgen, dass du wertvoll bist, dass du fähig bist. Wie viele Leute rennen rum und haben von Kindheit an gesagt bekommen, du bist nichts, du taugst nichts, du kannst nichts. Das muss man mit der Wahrheit Gottes ersetzen. Und die Wahrheit ist, er macht dich fähig. Und du musst nicht alles können. Ja, du musst nicht so diese eierlegende Wollmilchsau sein, die immer so, ne, du musst nicht alles können. Eine Ente muss keinen Langlauf machen. Ja, dafür ist sie nicht geschaffen. So, find heraus, wofür du geschaffen bist. Du musst nicht alles können. Aber in dem, was Gott von dir will, wird er dir Fähigkeiten geben. Dass du es zu was bringst. Im Psalm 1, wenn nämlich diejenigen, die nicht auf der Bank der Gottlosen sitzen und die nicht bei den Spöttern sitzen, sondern nach seinem Wort trachten, die macht er fruchtbar und denen gelingt alles, was sie anfassen. Das ist immer noch die gleiche Verheißung wie vor, was weiß ich, wie für 100 Jahren. Also, vielleicht ist deine Wahrheit heute Morgen einfach, ja, dass es Hoffnung gibt, wie wir es gesungen haben, fand ich so toll, das Lied, dass es einen Ausweg gibt aus deiner Situation, dass es Hoffnung gibt wegen Gott. Aber eben, sei dir dessen bewusst, dass du nicht mehr dieser alte Mensch bist. Da müssen wir uns bewusst sein, wir sind keine Opfer, wir haben Macht. Wir müssen nicht versklavt sein. Ja, wir lesen Epheser 2, Vers 3. Und unter diesen, also da geht es um die Herrschaft, Herrscher der Welt und die unsichtbaren Herrscher der Welt, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist nicht mehr die Wahrheit für dein heutiges Leben, wenn du mit Jesus gehst. Das ist Vergangenheit. Das heißt, unter diesen hatten auch wir, also im Vers 2 steht, im Vers 1 steht, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Hätte ich vielleicht auch, habe ich es eigentlich, nee, ah, ich habe es sogar angegeben, yes, also lest uns gerne. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also das ist unser altes Leben. Aber wenn du manche Leute anschaust heutzutage, dann denkst du, das ist immer noch die Realität. Du musst dich wirklich jeden Tag, und nicht nur du, sondern ich auch, wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden, in welcher Welt wir leben wollen und von wem wir uns beherrschen lassen wollen. Wollen wir unter diesen Herrschaften und Fürsten sein, wie früher, wo unsere Gedanken versklavt waren und wo mir das getan hat, was unser Fleisch uns sagt und was unsere Gedanken uns sagen? Oder leben wir in dieser neuen Welt mit Jesus als neue Geburt, als neue Schöpfung und sagen, hey, das habe ich nicht mehr nötig. Darunter lasse ich mich nicht mehr kontrollieren. Und ich mache das, was mein erneuerter Sinn mir sagt. Weil ich mache das, was die Wahrheit ist. Genau, das ist für dich heute Morgen die Wahrheit. Yes. Jesus macht uns frei, genau. Ja, das ist so. Die Summe von einzelnen Schritten. Freiheit ist die Summe von einzelnen Schritten. Jetzt macht sie den Schritt. Vorher hat sie den, ja, ganz am Anfang hat sie schon den Schritt gemacht, dass sie überhaupt hier hochkommt. Und wenn man nicht gehen kann, dann ist es ein Riesenglaubensschritt. Eben, mach du auch deine Schritte und sieh dich als neuen Menschen und nicht versklavt unter dein Fleisch, was am Sonntagmorgen sagt, bleib doch lieber daheim. Ja? Oder unter deine Gedanken, wo dir sagen, jetzt kann ich aber richtig beleidigt sein und jetzt kann ich aber richtig sauer sein. Das ist nicht der erneuerte Sinn, das ist nicht der neue Mensch. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir haben am Anfang gesagt, die Wahrheit erkennen. Also, hier steht auch nicht nochmal, passt euch nicht der Welt an, ja? Seid nicht gleichförmig, denkt nicht so wie die Welt, handelt nicht so wie die Welt, tut nicht so wie die Welt, sondern werdet verwandelt. Und das ist ein Wunder, Gott kann dich verändern, Gott kann dich verwandeln, dass du eben nicht mehr so laufst wie früher. Aber das passiert durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist die Wahrheit erkennen, den Sinn erneuern, wo du früher in die eine Richtung gedacht hast, da denkst du jetzt in die neue Richtung. Ja, wo früher Versagen war, da ist jetzt Erfolg. Ja, wo früher, du warst, was ich, geplagt und von Eifersucht oder so, jetzt kannst du da drin ruhen und in Frieden leben. Du musst dich von dem nicht mehr beherrschen lassen und nicht anpassen, nur wenn die Welt sagt, ja, jetzt hast du aber Grund zum Sauersein und jetzt musst du aber dich beschweren und jetzt kannst du dich aber aufregen und jetzt kannst du aber das und das auch machen, weil der dir jetzt das auch getan hat. Das ist, wie die Welt denkt. Aber gib's doch zu, wie oft sind wir auch dabei, uns der Welt anzupassen. Und da findet man nur, dass wir da noch im ganz guten Recht sind und dann braucht es eine Weile, bis der Heilige Geist ankommt und sagt, hallo, vielleicht doch nicht so der Hit. Ja, also wir müssen darauf achten, oder wir, wir, wenn wir frei sein wollen, ist es wirklich wichtig, dass wir wissen, was die Wahrheit ist. Was sagt Gott? Und du sagst ja, das ist mir alles so kompliziert. Dann sage ich dir, stell dir doch einfach in den Situationen immer mal so eine ganz einfache Frage. Nämlich, was würde Jesus jetzt tun? Und was würde Jesus jetzt sagen? Und wie denkt Gott jetzt über mich? Und ich glaube, also mir hat es über Jahre sehr geholfen, so dieses immer wieder mal fragen, was würde Jesus tun? Manchmal muss man wirklich, je nachdem, also ich finde, wir müssen einfach darauf achten als Christen, dass wir auch, dass wir richtig klar leben, dass wir nicht humanistisch leben, dass es auch sich der Welt anpassen. Ja, weil je nachdem, was du für ein Mensch bist, ob wenn du ein besonders barmherziger und gütiger Mensch bist, dann denkst du, ja, das muss ich noch machen und zu dem muss ich noch hingehen und das muss ich auch noch machen und dem muss ich mir auch noch ausnehmen lassen, weil ich bin ja Christ, da kann ich ja gar nichts dagegen sagen. So hätte Jesus nie gehandelt. Jesus hat Gutes getan überall, aber Jesus hat nur getan, was er den Vater tun sah. Siehst du, Mann, wir kommen mir so unter Stress, weil wir gute Menschen sein wollen. Geh jetzt nicht raus und sagt, Hedwig hat gesagt, man kann leben, wie es einem passt. Nee, nee. Natürlich sind wir gute Menschen, aber weil Gott gut ist und wir lassen uns aber von Gott treiben und oder nicht treiben, er treibt uns ja nicht. Wir lassen uns von Gott führen und nicht vom Feind treiben. Ja, diejenigen, die mich kennen, haben das auch schon ganz zigmal gehört, das Beispiel, aber ich finde, es funktioniert immer nur zum Erklären. Ganz früher war ich eben auch so jemand, der immer gedacht hat, ich muss Ja sagen. Ich bin doch gläubig, ich muss doch Ja sagen. Ja, und dann war das oft so, ich weiß noch, wo ich noch in München war, ich habe wie viele Kilometer waren das? Mehr als 20 Kilometer gebraucht, einfacher Weg in die Gemeinde. Und wir waren da irgendwie 3 oder 4 Mal die Woche. Und das war ganz normal, aber am Schluss, am Abend, wenn es dann manchmal 10 Uhr, 11 Uhr war oder so, dann standen manche draußen und sagen, hey Hedwig, du musst sowieso fahren, nimmst mich auch noch mit. Ja, die waren zu faul, mir ihr Fahrrad rauszunehmen, die Studenten oder irgendwie was. Und die haben gedacht, ja, Hedwig fährt schon. Also ein bisschen Umweg, aber Hedwig muss sowieso so weit fahren. Ah, da kommt sie doch da auch nicht mehr drauf an. Und Hedwig sagt, ja, mache ich schon. Ist ja meine Schwester, ist ja mein Bruder. Ich muss doch das machen. Und dann habe ich aber irgendwann mal gemerkt, dass dieser Unterschied ist zwischen innen und außen. Äußerlich habe ich gesagt, ja, ich mach's. Und innerlich habe ich mir gedacht, boah, ist das ungerecht. Nur weil ich weit fahren muss, kann ich auch noch eine halbe Stunde länger fahren. Geht's eigentlich noch? Und dann ist mir klar geworden, Hedwig, du bist ja richtig falsch. Das ist nicht Liebe. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht wahrhaftig. Und dann habe ich gebetet. Dann habe ich gesagt, ja Jesus, was muss man jetzt machen? Man muss doch helfen, man muss doch gut sein, man muss doch die extra Meile gehen. Und weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Vergesse ich nie mehr. Er hat gesagt, du bist nicht der Nikolaus. Boah. Du bist nicht, hat wirklich Gott zu mir gesagt, du bist nicht der Nikolaus. Dann habe ich gedacht, was macht der Nikolaus? Der legt vor jedem Haus sein Päckle hin. Der muss in jedes Haus, ob die Kinder brav waren oder nicht. Und das war halt das Beispiel, wo mir bei mir geholfen hat. Also das bei dir sagt vielleicht Gott was anderes. Aber bei mir war es das Beispiel, wo geholfen hat. Ich war befreit, weil ich gewusst habe, hey, ich muss nicht vor jeder Familie mein Päckle hinschmeißen. Ich muss das tun, wo ich innerlich weiß, dass es richtig ist. Und ich muss das tun, wovon ich überzeugt bin, dass Gott es von mir will. Und dann habe ich wirklich von da an immer wieder erstens mich überprüft, ob ich innerlich und äußerlich gleich bin. Das ist echt ein heißer Tipp heute Morgen. Muss verlangen nichts extra für den Tipp. Ihr schaut alle so ernst, muss man mal einen Witz machen. Ja, ja, aber ehrlich, weil das ist ein totes Werk, wenn du äußerlich grinst, aber innerlich gar nicht dafür bist und dein Herz ganz woanders ist, es wird ja nirgendwo aufgeschrieben und im Himmel schon gleich gar nicht. Kannst gerade vergessen, es ist ein totes Werk und da kannst du sogar noch Buße drüber tun für deine gute Tat. Ganz schön heftig, oder? Aber du hast nicht aus wahrhaftigem Herzen getan. Du hast getan, um gut dazustehen. Und damit du dich selber auf die Schulter klopfen kannst, dann bist du doch eigentlich ein guter Mensch. Oh, wo bin ich heute Morgen? Habe ich mir. aber ich lasse es halt laufen. Okay, ja, also wir waren dabei, frag einfach, was würde Jesus tun? Und dann kommst du auch nicht unter Druck. Weil Jesus wird dich niemals irgendwo rein stressen lassen, bis du nicht mehr kannst und das Burnout hast. Das will Jesus nicht. Und eben, sei Christ, aber nicht Humanist. Beim humanistischen Denken steht der Mensch im Mittelpunkt. Und beim christlichen Denken steht Christus im Mittelpunkt. Okay, also mein zweiter Punkt. Also der erste Punkt ist, die Wahrheit muss erkannt werden, sonst macht sie nicht frei. Der zweite Punkt ist, Festungen zerstören. Wir lesen erstmal die Bibelstelle, 2. Korinther 10 und Vers 4 bis 6. Und da heißt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Ist ein bisschen kompliziert hier, die langen Sätze, aber es ist eigentlich ganz einfach, nämlich, dass wir uns dessen, die Wahrheit hier wäre, die Wahrheit zu erkennen wäre, erstens, ich kämpfe nicht gegen Fleisch und Blut. Also ich kämpfe nicht gegen meinen Ehepartner, ich kämpfe nicht gegen meinen Chef, ich kämpfe nicht gegen keinen Freund, Freundin oder so, sondern stehen immer Mächte dahinter. Ja, und haben hier schon oft drüber geredet, aber manchmal machen Leute irgendwas, wo sie sich gar nicht dessen bewusst sind. Man verletzt jemanden und merkt es nicht einmal. Und das, aber da steht irgendjemand dahinter, der sich dann ins Fäustchen lacht und denkt, jetzt ist mir wieder was gelungen. Und wir sollen aber da nicht drauf reinfallen. Eben unser Kampf findet nicht auf der natürlichen Ebene statt, sondern auf der geistlichen Ebene. Und hier heißt, dass wir jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeder Gedanke, der nicht ein Gedanke Gottes ist, den sollen wir also erst einmal entlarven und dann gefangen nehmen und ich sage, wie ein Verbrecher abführen. Also, ich habe gesagt, Festungen zerstören. Hier stehen Höhen und eben Zerstörung von Festungen haben wir die geistliche Kraft. Jede Höhe, die sich der Erkenntnis Gottes, gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und auch Vernünfteleien sind hier genannt. Also es geht hier darum, es gibt hier Steigerungen. Du hast vielleicht ein Manko, wie ich vorher gesagt habe, du fühlst dich gerade nicht angenommen, du fühlst dich gerade nicht wertvoll, du fühlst dich gerade schwach. Aber Tatsache ist, wenn du den Anfang nicht wehrst, also wenn du da am Anfang nichts dagegen tust, dann wird es nicht besser, nur weil man es stehen lässt. Es wird immer schlimmer. Und es wird so lang, so schlimm, bis es zu einer Festung wird in deinem Hirn. Also was ist eine Festung? Es ist ein Bollwerk, ja? Das ist eine Burg mit hochgezogener Zugbrücke. Da kommt nichts mehr rein und da kommt nichts mehr raus. Und so kann man nicht leben. Ja, ich habe bei mir hat mal jemand gewohnt und eine Weile, und die ist damals von ihrem Mann abgehauen, weil das einfach so fürchterlich war mit ihrem Sohn und so weiter und so weiter. Und die war irgendwie innerlich sehr zerstört. Sie war aber gläubig. Aber die hat eine ganze Weile, bestimmt ein Jahr lang oder so, ganz, ganz heftig gekämpft, weil die immer wieder mal einfach so fertig war, dass es wie eine Festung geworden ist in ihrem Hirn. Ich habe dann als zu ihr gesagt, bist du wieder im Turm? Wie, wo? Die hat es nicht mal gemerkt. Sie hat auch nicht gemerkt, wie sie da reinrasselt. Aber sie hat die Tendenz gehabt, sie wollte alles mit sich alleine abmachen und hat sich dann zurückgezogen. Und dann hat sie immer hinter diesen alten Sachen hergedacht. Ja, was sie erlebt hat mit ihrem Mann und was sie erlebt hat mit Finanzen, was sie erlebt hat mit anderen Geschwistern. Und hat immer diese negativen Dinge bewegt und hat sich dann irgendwie zurückgezogen. Und dann war die wie im Turm. Die hat, du konntest zwar guten Morgen und gute Nacht zu der sagen, aber mehr eigentlich, du hast ihr Inneres nicht mehr erreicht. So sind Menschen, die in ihrer Festung drin sind. Da kommt nichts rein und nichts raus. Und weißt du, Jesus kommt dann auch nicht mehr rein. Wenn die Zugbrücke oben ist, über die läuft auch Jesus. Und du musst unbedingt diese Festung zerstören. Du kannst dich entscheiden, auch da. Du bist ja nicht besessen vom Feind, du bist nur bedrückt. Ja, man nennt es auch Bedrückung. Also wenn dich was zusammendrückt, sodass du eigentlich nicht mehr denken kannst, wie du willst. Aber auch da gibt es einen Ausweg. Ja, auch da, das kann heftig sein, aber auch da gibt es Freiheit, Leute. Da kann man auch nicht sagen, ja, das ist eben so schlimm und die Gedanken und ich kann nichts dagegen machen und das beherrscht mich so. Und ich war auch in Situationen, wo es einfach ganz, ganz schlimm war und habe nach Gott geschrien. Und Gott hat gesagt, nimm diese Gedanken jetzt gefangen. Die sind nicht von mir, die sind vom Feind und du kannst sie in meinem Namen gefangen nehmen und abführen. Unter den Gehorsam Jesu Christi bringen. Was heißt es unter den Gehorsam Jesu Christi? Hey, ihr müsst euch unter den Willen Gottes unterordnen, weil das ist nicht die Wahrheit. Amen. Und es funktioniert. Und ich habe erlebt, wie man wirklich schlagartig frei werden kann. Plötzlich macht es wie ein Bumm im Hirn und plötzlich sprengt diese Türen auf. Und dann bist du keine Festung mehr, dann hast du wieder Aus- und Eingang. Gedanken, die ungöttlich sind, entlarven als ungöttlich und dann gefangen nehmen und unter den Gehorsam Jesu Christi und dann auch nicht mehr erlauben, dass sie zurückkommen. Das ist ja das, das ist dieser Kampf. Du kannst ewig um das gleiche Ding dir Hirngespinste drumherum machen und dann wieder nachdenken und wieder nachdenken und wieder nachdenken und wieder nachdenken und so kommst du in diese Festung rein. Aber du kannst dich auch wehren und sagen, hey, das ist nicht Freiheit. Ich bin nicht versklavt unter diese Gedanken. Und manchmal muss man sich auch richtig zusammennehmen, weil manchmal hat man ja auch so Gelüste, oder? So Rachegelüste oder beleidigt sein oder nee, wir nicht. Nee. Ja, aber ja, was für einen Moment gut tut, ne? So nach dem Motto, Jesus, ich komme gleich wieder. Brauchen wir einfach ein paar Minuten, pum, pum. Und dann, ja. ja, aber ist vielleicht momentan eine Befriedigung, aber es hilft dir nichts. Es bringt dich nicht in die Freiheit. Es bringt dich nicht in die Freiheit. Und wenn du diese Gedanken abgeführt hast, du sagst, wie mache ich das? Du kannst dich wirklich hinstellen und sagen, Jesus, ich nehme jetzt diesen Gedanken von Abgelehntsein, von Unvermögenheit, von Schwäche. Ich nehme diese Gedanken gefangen unter deinem Namen, Herr Jesus Christus. Und ich glaube, dass du mich davon erlöst hast und ich glaube, dass ich jetzt frei bin. So macht man das. Und du sagst, so einfach, ja, so einfach. Erinnere dich ans Fußballspiel. Wir gewinnen. Obwohl wir nichts getan haben. Und wir müssen auch später nichts dazu tun. Ja? Ja. Und dann natürlich ersetzen mit der Wahrheit, mit Gottes Wort ersetzen. Du kannst nicht nur das eine rausschmeißen, weil dann ist dein Gehirn erstmal leer, deine Seele, sondern dann erfüllen mit dem Wort Gottes und drüber nachdenken, wie er dich sieht und was er über dich sagt und über deine Situation sagt. Ja, wenn je nachdem, wo du bist, es gibt für alles Bibelstellen, es gibt für Eltern, für Mütter, für Väter, für Witwen, für Waisen, für Kranke, es gibt für alles, steht alles im Wort. Du findest Stellen, wo du dich identifizieren kannst und rausfinden kannst, was Gott über dich sagt. Und sei dir dessen bewusst, dass du nicht alleine bist mit diesen Kämpfen, weil der Feind, egal was er plant in deinem Leben, der fängt immer in deinen Gedanken an. Die braucht er. Und wenn du lang genug darüber nachgedacht hast, dann tust du es auch. Ja. Also, und dann einfach auch noch aufpassen, es geht jetzt nicht nur um Sachen, ist mir auch wichtig bei Bollwerken, es geht jetzt nicht nur um Sachen, wo du eben sowas wie Minderwertigkeit oder Ängstlichkeit oder sowas, es geht auch darum, dass du einfach guckst, dass es nicht Dinge in deinem Leben gibt, die wichtiger sind wie Gott. Man nennt es Götzen. Ja, und Götzen sind nicht in erster Linie Statuen sondern Götzen sind Dinge, die dir wichtiger sind wie Gott, Dinge, für die du mehr Geld ausgibst als für Gott, Dinge, für die du mehr Zeit verwendest als für Gott und Dinge, über die du mehr nachdenkst als über Gott. Du denkst ja, heute hat es aber eine harte Rede. Aber das ist so. Und du sagst, ja, was mache ich? Ich bin den ganzen Tag in der Arbeit, 8 Stunden in der Arbeit, da muss ich doch über die Arbeit nachdenken. Ja, die Arbeit ist nicht dein Götze, wenn du mit Jesus in der Arbeit bist. Und der Sport ist auch kein Götze, wenn du mit Jesus Sport machst. Es geht um diese Sache, die wichtiger sind und die du als Ersatzbefriedigung hast in deinem Leben. Und wenn du man kann es mit allem übertreiben, ja, auch mit Personen kann man es übertreiben. Aber eben, jemand hat mal gesagt, der lange Zeit unser geistlicher Leiter hier war, der Tony Fitzgerald, hat immer gesagt, alle Leute zahlen den Zehnten an ihren Gott. Da habe ich gedacht, ja, ist was Wahres dran. Stell dir vor, einer, der irgendwas sammelt, was die für Unmassen für Geld ausgeben, um jetzt diese eine Figur noch zu kriegen, die jetzt Dono in diese Serie reinpasst. Und ich rede jetzt gar nicht von Leuten, die Oldtimer sammeln, ja? Aber das können eh nur die Reichen. Aber eben, du gibst, und da hast du dieses Hobby und den Sport und da brauchst du nur die speziellen Kleider und die speziellen Schuhe und den speziellen Schläger noch und das noch. Und du denkst gar nicht drüber nach, wegen dem Geld, weil das brauchst du. Und dann sagt Gott den Zehnten zahlen, ja, da habe ich jetzt aber nichts mehr. Einfach, Leute, ihr wisst, ich bin kein gesetzlicher Mensch. Aber es geht hier um Prinzipien. Und es geht ja darum, dass wir frei sein wollen. Du kannst ja leben, wie es dir passt. Du kannst ja dein Geld für ausgeben, für was. Da bin ja ich nicht verantwortlich für, weißt du? Heute Morgen, ich bin ganz locker, wenn ich das hier sage, weil du bist für dein eigenes Leben verantwortlich und ich auch für meins. Also du kannst leben, wie es dir passt, nur komm mir nachher nicht und sag, ja, ich bin gar nicht gesegnet. Ich fühle mich überhaupt nicht gesegnet. Und da habe ich den Zehnten gegeben und der hat mir jeden Monat gefehlt. Und jetzt gebe ich den Zehnten. Und komischerweise ist letzten Monat die Waschmaschine kaputt gegangen und diesen Monat ist die Spülmaschine kaputt gegangen. So, hey, wir sagen manchmal, wir haben wegen dem nicht mehr Geld, aber wir wissen gar nicht, wie viel Schutz auf unserem Leben ist, wenn wir treu sind mit Gott. Das kann man nicht immer so rechnen, wie 10% von sowieso ist so und so. Sondern der ganze Segen, der noch mit dabei ist, den müssen wir auch einbringen, die ganze Bewahrung, die dabei ist. Wisst ihr? Wir sagen, wir sind uns doch einig, wenn wir gläubig sind, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir mit Gott im Bund. Ja? Also. Aber was heißt ein Bund? Ein Bund ist, jeder gibt alles. Wie in der Ehe, ist nicht mehr so modern, aber eigentlich ist die Ehe ein Bund. Und das heißt, ich gehöre dir und du gehörst mir. Wir teilen uns alles. Wir teilen uns das Bett und das Wohnzimmer und das Bankkonto und die Freizeit und alles teilen wir. Das ist ein Bund. Und wenn wir mit Gott im Bund sind, dann hängt sowieso schon, weil das, was er alles für uns getan hat, können wir gar nicht machen. Aber was wir sagen können, Herr, ich gebe dir alles, wer ich bin und was ich habe. So oft denke ich mir, ja, Gott ist doch mit mir im Bund, der muss mir jetzt helfen. Ja, natürlich muss er das, weil er sich ja dafür verpflichtet hat. Er hat es dir ja versprochen, dass er dir hilft. Ja, er macht das auch. Aber darf er von dir auch was haben? Ja, das ist ja schließlich mein Leben. Also kann ich ja schließlich noch selber darüber bestimmen, was ich jetzt gebe an Zeit oder an Energie oder was. Oh Mann. Ja, wir brauchen alle die Gnade Gottes, oder? Ja. Also, es ist gleich 12, aber dann ganz kurz noch. Mein dritter Punkt, Sorgen abgeben. Also Sorgen können auch zur Festung werden, aber Sorgen ist so ein eigenes Kapitel. Und da lesen wir jetzt noch Philipper 4, Vers 6. Vers 6 bis 7. Und da heißt, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hier ist wieder der Aspekt von der Freiheit. Wenn wir hier gehorsam sind und wenn wir sagen, Herr, ich gib's dir. Ja? Und zwar dürfen wir ruhig eben mit allen Emotionen geben, weil es heißt, dass wir mit ihm flehen und beten. Wir dürfen mit unseren Sorgen zu Gott kommen, mit Flehen und Gebet. Aber am Ende ist die Danksagung und dann lass es da. Und nicht wie der Hut, ja? Wenn du legst deinen Hut ab, wenn du reinkommst und wenn du rausgehst, nimmst du ihn wieder mit. So soll es mit den Sorgen nicht sein, sondern die sollen dort bleiben, wo du sie gerade hingebetet hast, nämlich bei Gott. Und dann bist du frei und dann kommt was, das Übernatürliche mit rein, nämlich dieser Friede Gottes, der ist übernatürlich, der ist unabhängig von Umständen. Ich denke, fast jeder von euch könnte jetzt heute ein Beispiel sagen, wo ihr gesagt habt, hey, Situation war sowas von unmöglich, aber ich hatte sowas von Frieden in mir. Das ist was Übernatürliches, aber das gibt's. Und das können wir erreichen, wenn wir unsere Dinge abgeben bei Gott. Dann kommt dieser übernatürliche Friede und es heißt, er regiert dann in deinem Herzen. Dann bist du nicht mehr mit Gram und mit Sorgen und eben die Tatsache, also mit Sorgen ist ja so eine Sache, dass du deine Kraft verschwendest an Dinge, die noch gar nicht da sind. Ja, wenn du sorgst dir jetzt schon um was weiß ich was in 14 Tagen ist oder in 3 Wochen, in 5 Jahren, erspar dir das. Natürlich sollen wir nicht mit einfach blindlings durch die Gegend laufen und, es ist ja schon wieder Weihnachten. Ja, so schon nicht. Also schon für uns unser Leben ordnen und kümmern und so, aber nicht Sorgen machen, wo wir uns völlig drum grämen, was wir jetzt, ja, wenn ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach Sachen, die gar nicht da sind, ja. Aber, ja. Und wenn jetzt mein Kind dann keinen Platz an der Universität kriegt in 10 Jahren oder so, ja, da brauchst du dich jetzt noch nicht drum zu kümmern, ja. Also, mach dir Sorgen oder nicht Sorgen, aber bete zu Gott, wenn es dann da ist, ja. Also, und eben, wenn du deine Sachen abgibst und Gott vertraust, dass er regiert über deinem Leben, dann gibt es diesen Frieden, der übernatürlich ist und der dich bewahrt, obwohl du vielleicht im Chaos bist. Ja? Und dann möchte ich einfach als Abschluss noch 2 Bibelstellen lesen. Das eine ist im 2. Petrus 1, Vers 19. Und da heißt, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das finde ich ist ein wunderschöner Vers, eine wunderschöne Ermutigung. Wenn du jetzt im Loch drinnen sitzt, wo es dunkel ist, dann vielleicht hast du ein Büchlein, wo du manchmal Sachen reinschreibst, die Gott zu dir gesagt hat. Das prophetische Wort. Es ist jetzt nicht, dass du auf den Propheten warten musst, sondern Gott redet zu dir, zu deinem Geist und er ermutigt dich und manche schreiben auch sich das auf. Ist ein guter Ratschlag, weil eben du brauchst vielleicht mal in dunklen Zeiten, dann kannst du da nachschlagen und sagst, hey, das hat Gott zu mir gesagt, das hat er mir versprochen. Und dann ist es wie ein Licht an einem dunklen Ort, wo dir wieder Hoffnung gibt, wo du wieder aufstehen kannst und sagst, doch, ich glaube das. Ich glaube, dass ich aus diesem Loch rauskomme und ich glaube, dass Jesus mich wieder ans Licht führt. Ja, und nimm dieses Wort und tu es verinnerlichen und halt dich da dran und klammer dich dran in diesem Bewusstsein, dass Gott seine Versprechen nicht bricht. Und dann noch der Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Ich finde den Bibelvers auch so schön, weil hier kommt so ganz klar raus, eine Leuchte für meinen Fuß. Es ist kein Spotlight, wo einen halben Fußballplatz überstrahlt. Eine Leuchte für meinen Fuß. Früher haben wir so Nachtwanderungen gemacht mit den Jungen und mit den Kindern und so. Und dann haben wir manchmal gemerkt, hey, so Taschenlampen, eben so kleine Leuchten, das ist wirklich nur halt der nächste Schritt. Das ist nicht so weit. Und wir möchten manchmal halt das Ganze sehen. Aber Gott tröstet und sagt, hey, mein Wort ist deines Fußes leuchtet. Das heißt, Gott zeigt dir einen Schritt nach dem anderen. Und da ist ein Licht auf meinem Pfad. Das heißt, ich werde mich nicht verirren, ich werde mich nicht verlaufen, aber ich muss mich darauf verlassen, dass er das Ende von diesem Weg kennt. Und dass er den Ausgang kennt. Und dann laufe ich einfach diesen einen Schritt und dann laufe ich den nächsten Schritt. Ich habe vorher gesagt, für Freiheit ist eine Summe auch von Gehorsamschritten. Sondern dann mach deine Sachen auch. Tu nicht Sachen einfach überspringen. So wenn Gott was sagt, du sollst dich bei jemand entschuldigen oder solche Sachen oder jemand vergeben oder so. Ja, das kann ich in 3 Wochen nur machen. Hey, du laufst 3 Wochen mit was rum, wo du eigentlich nicht brauchst. Was dich bedrückt, was dich runterzieht. Mach doch einfach diesen Gehorsamschritt und dann machst du den nächsten. Gott verlangt niemals einfach, dass wir alles auf einmal machen. Also ich habe oft schon gesagt, wo ich gläubig geworden bin, ich bin jetzt nicht jemand, der so ein schreckliches Leben geführt hat. Weißt du, ich war jetzt nicht in Drogen, ich war nie im Gefängnis, ich war nie, also verstehst du, aber trotzdem waren da so viele Dinge, wo ich in Ordnung bringen musste. Und ich habe oft gesagt, wenn mir der Gott das gleich am Anfang alles gesagt hätte, hätte ich gerade das Handtuch geschmissen. Da vergiss es, das kann ich nicht. Ja, so bin ich nicht und das kann ich nicht und das habe ich schon immer gemacht und das geht nicht. Also, aber er hat es mir Schritt für Schritt gezeigt und immer wenn ich das eine erledigt habe, dann hat er mir das nächste gezeigt. Und habe ich das erledigt und so weiter und so weiter. Manchmal habe ich auch was verpasst, dann muss man es nachholen. Aber so läufst du mit Gott und mit seinem Wort als Licht an deinem Fuß und für den nächsten Schritt und als Licht auf deinem Pfad. Weil Gott ist Licht und in ihm ist keine Dunkelheit. Ja, und möchte jetzt einfach, vielleicht stimmen wir alle auf. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Und ich danke dir, dass du in unserem Leben bist und deine Aufgabe ist, uns das Wort Gottes zu offenbaren, uns zu überführen, uns zu lehren, uns zu trösten, wo wir traurig sind, uns zu vertreten als Anwalt, wenn wir Gerechtigkeit brauchen. Ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du in uns dieses Werk tust, was heute getan werden muss. Ich bitte dich, dass du uns überführst, wenn wir Festungen in unserem Leben haben, wo wir gar nicht realisieren, weil wir schon so lange da drin laufen. Ich bete, dass es heute Morgen offenbar wird, dass heute Morgen uns klar wird, wie du über uns denkst und wie wir leben sollen. Ich bete, Herr, dass heute Morgen Dinge zerstört werden, Gedankengänge zerstört werden, die nicht von dir sind. Dass Hoffnungslosigkeit zerstört wird in Jesu Namen. Wir bringen das unter dein Gehorsam, Jesus. Wir bringen diese Gedanken von der Trostlosigkeit und von der Hoffnungslosigkeit unter dein Gehorsam. Und wir nehmen die Freiheit in Anspruch, die wir durch dich haben, durch das, was du am Kreuz für uns getan hast, Herr. Herr, ich bete, dass du uns wirklich hilfst, dass wir aus unserem Trott rauskommen, wo wir gedacht haben, wir müssen uns anpassen, wir müssen gute Menschen sein, wir müssen tun, was andere erwarten. Herr, ich bete, dass du uns freisetzt von dem heute Morgen. Dass wir ganz neu wieder dieses Licht kriegen in unseren Geist rein, in unsere Seele, dass wir dir verantwortlich sind. Natürlich, Herr, du willst, dass wir unsere Pflichten tun, aber ich bete, dass wir erkennen, was du willst in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du mit dem Wollen auch das Vollbringen schaffst, Herr. Dass es auch das nicht in unserer eigenen Kraft sein muss, Herr. Ich bete, dass du denen hilfst, die wissen, hey, ich muss einen ganz bestimmten Gehorsamschritt tun. Ich muss einen ganz bestimmten Götzen aus meinem Leben rausschmeißen und entthronen, dass du wieder auf dem Thron bist, Jesus. Ich muss ganz bestimmten Menschen vergeben. oder was auch immer, einfach Schritte tun, die dich wieder in die Gemeinschaft mit Gott bringen, weil Sünde, wenn wir sündigen, sind wir wegen dem nicht von Gott abgetrennt, aber die Gemeinschaft leidet. Und Herr, wir wollen einfach diese Gemeinschaft mit dir haben. Ja, ich bete heute Morgen wirklich, ja, dass du in deiner Sanftheit, Heiliger Geist, es tut mir so gut, weil ich weiß, du tust nicht mit dem Holzhammer uns zusammenschlagen und sagen, wer wir eigentlich sind, sondern du kommst in deiner Liebe und in deiner Sanftheit und du zeigst uns immer nur den nächsten Schritt. Dafür danke ich dir, Herr. Und wir vertrauen zusammen, Herr, dass du den Ausgang weißt. Du weißt die Vergangenheit und du weißt die Gegenwart, aber du weißt auch die Zukunft, Herr, wo wir sein werden. Und ich danke dir, Herr, dass deine Pläne für uns die Pläne sind, wo am besten sind. Und dass dein Verlangen ist, dass wir fröhliche Menschen sind, Herr. Nicht bedrückt und traurig und krumm, sondern aufrecht, indem wir wissen, Gott ist unser Vater, Gott ist unser Papa und Jesus ist König und wir gehören zu ihm. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus.